Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA, because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Work of Sirens. Musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe.
Hallo Freunde guter Musik zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, der Podcast. Heute mit einer Klassikerbesprechung, der ersten auf dem Podcast. Und es geht um Anthrax und ihr 85er Release Spreading the Disease. Anthrax war nie eine meiner Lieblingsbands gewesen in den 80er Jahren und später hat sich das dann sowieso verloren. Aber wir sprechen von einer Zeit, als wir noch nicht von den Big Four sprachen, Metallica, Slayer, Megadeth und Anthrax, wo die Bands noch eine natürliche Konkurrenz zueinander hatten und man noch nicht absehen konnte, was aus jeder einzelnen wird. Das ist sozusagen die Ursuppe des Thrash Metal. Und Anthrax ist im Gegensatz zu Metallica, Slayer oder Megadeth eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Ob es jetzt zum Guten oder zum Schlechten, das muss jeder selber entscheiden. Viele sagen, dass das dritte Album Among the Living das beste Thrash Metal Album von Anthrax in den 80er Jahren war. Für mich war auf Among the Living schon der Niedergang begriffen. Es ist eine merkwürdige Geschichte, weil in den 80er Jahren, 85 war ich 16 Jahre alt, da war ich ein Thrash-Metal-Kid. Aber Anthrax haben, zumindest auf ihren ersten beiden Alben, gar keinen typischen Thrash-Metal der damaligen Zeit gespielt. Anders wie Metallica oder auch Megadeth und Slayer und die ganzen übrigen, wie sie alle dazu kamen, Overkill, die deutschen, Creator, Destruction sowieso. Es war eine andere Geschichte. Anthrax war auch mit dem ersten Album, Fistful of Metal, noch ziemlich in der New Wave of British Heavy Metal verankert. Und es zog sich auch im zweiten Album so hin, obwohl da Joey Belladonna neu für Neil Turbin, die wechselten den Sänger aus, auf der Fistful of Metal singt noch Neil Turbin, der hat eine wesentlich rauere und eigentlich thrash-affine Stimme, während Joey Belladonna sich doch eher wie ein klassischer US-Power-Metal-Sänger anhört. Aber das macht für mich den Reiz von Spreading the Disease aus. An der Gitarre haben wir Dan Spitz, der früher bei Overkill war, und man muss seine Solis mögen. Sie sind, obwohl er auch shreddet, also so irgendwie diese typischen Shreds und so weiter reinbringt, hat er doch einen ganz speziellen Stil. Manche mögen den gar nicht, also er ist nicht glasklar und er hat hier nicht diese Kirk Hammett Sachen, also diese frühen Kirk Hammett Sachen. Das ist bei Dan Spitz ganz, er ist schon fast eher wie Kerry King, so dass die Solis einfach so hinein, wo man einfach denkt, ja, hier, mach mal ein Soli schnell und denk nicht drüber nach. Es ist natürlich jetzt ungerecht so. Ich meine, ich bin kein Gitarrist, ich kann jetzt nicht die technischen Erklärungen dahinterher liefern. Aber Dan Spitz hat eine Eigenart, seine Solis anzuordnen, die gefällt vielen nicht. Gerade in der Zeit, wo der Thrash Metal so mit Megadeth immer komplexer wurde, am besten 9 und 10 verschiedene Riffs, Arschlange, Zwischenstücke. Und was natürlich dazu kam, eine bellende Stimme war damals ziemlich in. Und jetzt hatte Joey Belladonna natürlich diese bellende Stimme überhaupt nicht. Wie gesagt, ist eigentlich eher im klassischen Sektor zu verankern. Und das gibt eine merkwürdige Mischung. Ja? Und auch die Produktion von Spreading the Disease ist fast schon, könnte man sagen, schlechter. Also schlecht oder gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Aber sie klingt ein bisschen hohler als noch das Fistful of Metal Album, also ihr Debüt. Anthrax fing 1983 an, mit der Single Soldiers of Metal auf sich aufmerksam zu machen, neben verschiedenen Demos. Aber die Single Soldiers of Metal ist deswegen interessant, weil sie von Ross the Boss von Manowar produziert wurde. Und dadurch wurde Megaforce Records auf die Band aufmerksam. Und Ende 1983 kam eben also Fistful of Metal raus. Mit dem Neil Turbin noch am Gesang und den Danny Lilka am Bass, der ja später dann Nuclear Assault gründete. Und auch dieses Album, das ist natürlich noch viel, viel mehr untergegangen als jetzt Spreading the Disease. Spreading the Disease gilt mit Sicherheit als Klassiker, auch wenn es für viele nicht das beste Anthrax-Album ist, weil man darf nicht vergessen, auch wenn Anthrax zu den sogenannten Big Four gehören, sind sie in ihrem Einfluss doch ganz andere Wege gegangen. Metallica, den Weg kennen wir, haben sozusagen das Speed- und Thrash-Metal-Genre oder Ambiente der damaligen Zeit geprägt. Und demgegenüber stand eigentlich Slayer, die eben die räudige, satanische, bösartige Seite des Thrash Metal mitbegründet haben. Die kannte man eigentlich hauptsächlich vom Teutonen-Thrash, der ja immer schon düsterer und gewalttätiger und brutaler angelegt war. Während der amerikanische Thrash Metal der Bay Area und überhaupt der amerikanische Thrash Metal, auch aus der East Coast, so Overkill und so weiter, ja immer auch ja bisschen so am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hatte. Da ging es in den Texten um politische Sachen, um politische Statements, um Angst vor Krieg und all diese Dinge, ne? Das ist ja so ein Hauptthema im klassischen Thrash Metal. Und zu dieser Zeit hat sich das alles noch eben in dieser Ursuppe befunden. Und wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Alben anschaut, also es ist ja immer das dritte Album. Bei Anthrax war es das Among the Living, das mir schon nicht mehr so gut gefällt, obwohl es natürlich aus der Thrash-technisch... Das ist meine Uhr, ihr wisst ja. Die Zeit vergeht. Oh, jetzt müssen wir es 9-mal ertragen. Ruhe jetzt. Ja, Verstehe. Das ist, ihr seht, wie früh es ist, ne? 9 Uhr ist es. Ich trinke gerade meinen zweiten oder dritten Kaffee. So, jetzt ist die Uhr rum. Also es sind immer die dritten Alben. Aus der Thrash-technischen Sicht ist Among the Living mit Sicherheit das thrashigere Album. Aber da merkt man dann zum Beispiel auch, dass Joel Belladonnas Stimme auf Among the Living, wenn es dann in das reine Gethrashe geht, nicht mehr so funktioniert wie hier auf The Spreading the Disease, wo, wie ich schon sagte, eher die New Wave of British Heavy Metal Avancen noch ziemlich stark sind. Das war auch auf der ersten Scheibe Fistful of Metal so. Die war auch sehr New Wave of British Heavy Metal lastig, schneller vielleicht, hier ein bisschen Thrash-Anteile, während aber die Spreading the Disease meiner Meinung nach eben so einen Hybrid darstellt zwischen der New Wave of British Heavy Metal, die 1985 schon gar keine große Rolle mehr spielte. Es gab ein paar Nachzügler, die dann 85, 86 unbeachtet im Underground verschwanden und nur für Liebhaber interessant war. Aber bei Metallica zum Beispiel ist es ja auch so. Die kamen ja eigentlich auch aus dem New Wave of British Heavy Metal, aber die haben gleich vom Start weg Kill 'Em All ein Speedbrett hingelegt. Anthrax hat da noch ein bisschen länger gebraucht und sind dann später, warum ich Anthrax eigentlich nicht mag, die sind ab der Among the Living schon, haben die schon so einen Ton an sich, den ich überhaupt nicht irgendwie mochte. Und später kam dieser ganze Metalcore-Rap und weiß der Kuckuck was Groove-Metal-Zeug dazu. Ich habe mich überhaupt nicht mehr für die Band interessiert und tue es auch bis heute nicht. Aber deswegen trotzdem, die Zeit, in der Spreading the Disease rauskam, ist ja auch eine Zeitkapsel. Ne? Es ist 1985. Da hat man auch gar nicht so irgendwie, so wie heute, so ganz kritisch auf die Musik. Man hat nicht jedes Lied zerpflückt. Es gibt natürlich auch bessere und schlechtere irgendwie da drauf. AIR ist bis heute ein Klassiker, das ist der Opener, der ist bis heute ein Klassiker, auch im Live-Set. Dann als zweiter Song gleich Lone Justice, das ist ein bisschen, ja, Belladonna singt hier über irgendetwas, der wirkt sowieso ein bisschen abgehoben von dem Rest, der sich ein bisschen anhört, als würde er in einem Topf spielen, in einem riesigen Topf. Also die Produktion, die muss man mögen, aber für mich ist sie eigentlich stimmig zum Album. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt, ja, sagen wir mal, besser, fetter produziert wäre als dann die späteren Alben oder wie man heute eben Alben produziert. Lone Justice geht ein bisschen, ist so ein bisschen eine Clint Eastwood-Referenz, so, ne? Der Lonesome Cowboy, der reitet in die Stadt und sorgt für Recht und Ordnung. Ja. Dann kommt Madhouse, das ist eins ihrer berühmtesten. MTV hatte damals ein Video, das lief aber nicht lange. MTV hat dieses Video dann zurückgezogen. Und zwar, weil sie meinten, Madhouse, also das Video, sei diskriminierend für psychisch kranke Menschen. Ja, MTV findet ja immer irgendetwas oder überhaupt die Medien finden ja immer irgendetwas. Ich glaube nicht, dass es Anthrax Ansinnen war, hier sich lustig zu machen über psychisch Kranke, obwohl das Video natürlich witzig ist. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir sowas Schwieriges wie Mental Illness und psychische Erkrankung thematisieren wollen, dann kannst du es lustig machen, kannst du es lustig aufziehen, wie es Anthrax gemacht haben. Oder du kannst es so bockschwer machen wie Metallica mit ihrem Welcome Home Sanatorium. Und da kann man sich entscheiden, was einem irgendwie besser liegt. Ne? Sanatorium passt natürlich auf die Master of Puppets wie die Faust aufs Auge, das ist gar keine Frage. Aber als Aufarbeitung der Themen, manche schwierigen Themen, sollte man doch vielleicht ein bisschen mit Humor sehen. Ich sehe da jetzt nichts Abwertendes. Aber MTV war ja sowieso ein Kacksender. So, dann haben wir Stand or Fall. das mir sehr gut gefällt. Dann haben wir The Enemy. Aftershock ist natürlich ein Brenner. Armed and Dangerous ist ein Lied, das noch aus der Demo-Zeit damals auch von Neil Turbin gesungen wurde. Die erste EP hieß Armed and Dangerous. Ist eigentlich auch nur eine Single plus Live-Material gewesen, wird hier aber von Joey Belladonna neu interpretiert. Dann wohl das beste Lied auf der ganzen Scheibe ist Medusa. Das ist das vorletzte Lied, bevor dann Gung Ho. Ja, das ist irgendwie so ein Rüpellied. Das ist so ein Mitgröler, so ein Faustschwinger. Das ist nicht besonders originell, aber so als Rausschmeißer völlig in Ordnung. Aber Medusa ist eben hier das Kern- und Herzstück des Ganzen. Das ist auch heute noch mein Lieblingslied, auch wenn das Album den Test der Zeit nicht unbedingt bestanden hat. Ich habe es jetzt vorher nochmal durchlaufen lassen. Ich habe das milliardenfach gehört. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Es gibt dann Alben, die entdeckt man neu, die hat man schon lange nicht mehr gehört. Und die legt man dann rein und dann denkt man, meine Güte, wieso habe ich die Platte so lange nicht mehr gehört? Bei Spreading the Disease ist es auch irgendwann mal durchgehört. Also bestimmt nach dem 30., 40., 50. Mal hören. Ist es dann mit Spreading the Disease auch gut? Und jetzt ging es natürlich darum, vielleicht nochmal irgendwie, dass ich nochmal in das Feeling reinkomme, das ich 1985 hatte. Und ich erinnere mich natürlich auch daran, als diese Scheibe rauskam, dass ich der Scheibe gegenüber ein sehr, sehr gutes hatte. Für mich war das eine der besten Alben 1985 persönlich, obwohl da natürlich großartige Scheiben rauskamen. Ich meine, Mitte der 80er, es kam Dio, Sacred Heart, Slayer, Hellowaids, Maiden, Power Slave. Wir haben von Exodus Bonded by Blood. Exodus hatte es endlich geschafft, ihr Debüt rauszubringen. Als erste oder eine der ersten Thrash-Metal-Bands mussten sie bis 1985 warten, bis Bonded by Blood endlich kam. Dann Overkill mit Fields of Fire. Immer noch nicht ganz die Stärke, wie man dann später von, die man später von Overkill kennt, aber auf jeden Fall schon ein Ausrufezeichen. Wir hatten Halloween mit Walls of Jericho. Es ist ja eigentlich einzige Album von Halloween, das was taugt. Also es kamen einige Scheiben raus, aber dahinter muss sich Spreading the Disease absolut nicht verstecken. Und im Underground, ich habe jetzt mal den Mainstream aufgezählt, wenn man in den 80er Jahren von dem Mainstream sprechen kann. Es gab natürlich auch noch Celtic Frost, To Megatherion, Possessed Seven Churches, Destruction, Infernal Overkill, Creator, Endless Pain und so weiter. Also gute Jahre, guter Jahrgang und trotzdem ist Spreading the Disease eins meiner Lieblingsalben aus diesem Jahr und das von einer Band, die ich von vorne bis hinten im Endeffekt gar nicht leiden kann. Und jetzt wollte ich nochmal eben mit diesem dritten Album, habe ich vorhin gesagt, wenn man das jetzt vergleicht, was wir heute als Big Four kennen, die damals noch nicht die Big Four waren, es hätte sich auch anders gestalten können, ne? Weil die Big Four, das habe ich ja an anderer Stelle schon mal erwähnt, sind nur die Big Four wegen den Verkaufszahlen, weil sonst müsste Overkill rein, Exodus rein, da müssten eine Menge anderer kämen da in Frage, die gewaltigere Thrash-Metal-Werke vorgelegt haben. Wobei ich natürlich mit Slayer ist man natürlich einverstanden, weil die haben das Genre in eine Richtung entwickelt und einen Stil geprägt, diesen räudigen Thrash-Metal. Eigentlich müsste man den Thrash-Metal auch nochmal unterteilen. Klar, kann man heute von Teutonen-Thrash sprechen und von Black-Thrash spricht man. Das hat man damals alles nicht gemacht. Da war das alles noch so im Thrash-Metal, Death-Metal, Black-Metal Ursumpf verankert. Ne? Aber bleiben wir mal dabei, wenn wir die ersten Alben von diesen Big Four anschauen, da haben wir die Kill 'Em All, die Fistful of Metal von Anthrax, die Slayer Show No Mercy und die Megadeth Killing Is My Business. Da war bei Megadeth das Problem, es war ein zorniges Album, ein schnelles Album und musikalisch mit Sicherheit kein schlechtes Album, aber die Produktion ist dann doch eher unterirdisch. Megadeth hier auf dem vierten Platz, Fistful of Metal ist kein schlechtes Album, aber es kommt natürlich an Slayer's Show No Mercy und auch schon recht nicht an Metallica's Kill 'Em All ran. Ne? Also so, vorletzter Platz. Dann die zweite Scheibe, das ist ein eindeutiger Sprung nach vorne für Megadeth. Peace Sells, But Who's Buying ist ein grandioses Album. Slayer mit Hellowaids sind gegenüber Show No Mercy, ja, sind auf dem Weg, ihren Stil zu finden, ihren Höllenthrash zu formulieren. Dann haben wir Anthrax mit Spreading the Disease, wie gesagt, und Metallica Ride the Lightning. Und da wird's natürlich schwer, da ist es irgendwie so eine Glaubensfrage. Die härtere Fraktion wird natürlich immer zu Hellowaids tendieren. Die progressiveren Leute, die werden Peace Sells als erstes Meisterwerk von Megadeth feiern. Ride the Lightning, Metallica, müssen wir auch schon wieder nichts drüber sagen. Das ist damals eingeschlagen wie eine absolute Bombe. Und da gegen ist natürlich Spreading the Disease wieder mal ein bisschen abgekackt. Und dann haben wir aber die Make It or Break It Fraktion, das dritte Album, Metallica Master of Puppets, für viele das beste Metal-Album aller Zeiten, auch Streitthema logischerweise, aber produktionstechnisch, Songwriting, da passt so vieles. dass es einfach wirklich in die oberen Ränge gehört. Anthrax mit Among the Living, für viele besser als Spreading the Disease, aus vom Thrash-Faktor gesehen. Für mich fing es damit schon an, uninteressant zu werden. Und Slayer mit Rain in Blood, Megadeth mit So Far So Good, auch ein streitbares Album, gut produziert, sehr gute Lieder. Aber gegenüber Peace Sells vielleicht für mich ein leichter, erstmaliger Rückschritt, bevor es dann wieder nach vorne ging. Hier ist natürlich auch eine Glaubensfrage, ist es Rain in Blood oder Master of Puppets? Es kommt darauf an, auf welcher Seite man steht. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich weiß noch, dass zu der damaligen Zeit, als die Alben rauskamen, Slayers Rain in Blood mich weggeblasen hat. Das hat natürlich auch Master of Puppets. Zu der Zeit konnte man noch voller Stolz Metallica-Fan sein. Und für mich ist es auch Master of Puppets ein wahnsinniges Album, aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden heute zwischen Rain in Blood und Master of Puppets. Kommt drauf an, welche Stimmung ich trage. Aber da sieht man mal, wie die unterschiedlichen Entwicklungen gingen. Bei Metallica war die Entwicklung straight. Sie haben es geschafft, durch ihren harten, schnellen, thrashigen Sound den Mainstream zu erreichen. Anthrax ist dann später abgewandt und hat sich irgendwie so modernen, rappigen Dingen zugewandt. Auch immer mit viel Humor und ein bisschen so Surfing und weiß der Kuckuck was. Slayer haben ihren Stiefel durchgezogen. Da gibt's einfach nur Qualitätsunterschiede, aber vom Image her gar keine. Und Megadeth, es waren auch, Dave Mustaine war von Anfang an bestrebt, Megadeth größer zu machen, besser zu machen als Metallica über weite Strecken. Später dann ist es ihm natürlich auch gelungen. Aber das ist dann eher schon, ob das noch Thrash Metal ist, muss man natürlich sich auch fragen. Zumindest ist es ein progressiver Metal, ein schneller, harscher, progressiver und eigener Metal auch. So, das wollte ich jetzt auch nochmal abhandeln. Und ich meine, Spreading the Disease gehört in jede Sammlung. Jetzt könnte man sagen, die ersten drei Alben von Anthrax gehören in die Sammlung. Das ist ja auch alles richtig. Für mich ist Spreading the Disease neben dem Debüt, ich finde das Debüt unterbewertet. Es hört sich anders an wie die späteren Anthrax. Es liegt aber hauptsächlich eben an Joey Belladonna. Charlie Benantes Schlagzeug hier auf der Spreading the Disease ist ja sowieso super. Also Charlie Benante schafft's eben auch. Er kann locker auch eine Stunde den Double Bass halten, wie alle anderen großen Schlagzeuger auch. Aber er schafft's eben auch, einen einfachen Rock'n'Roll Vierviertelbeat zu spielen. Das ist hier das Besondere. Und deswegen ist natürlich Charlie Benante ein viel, viel besserer Schlagzeuger, als Lars Ulrich jemals war. Wir haben Frank Bello am Bass für Danny Lilker. Ich hätte natürlich hier lieber den Danny Lilker gehabt, wobei ich sagen muss, dass auf dem Debüt Danny Lilker gar nicht so wirklich ins Gewicht fällt. Ganz anders wie bei seinen späteren Nuclear Assault oder auch bei SOD, den Stormtroopers of Death, wo er ja auch mit dabei war. Da hört man sein Basskönnen einfach, das sticht da einfach raus. Frank Bello ist ja bandtauglich, er fügt sich ins Gesamtgefüge ein. Scott Ian an den Gitarren braucht man nichts sagen, er ist mit Sicherheit, auch wenn ich, wie gesagt, Anthrax nicht besonders gerne mag persönlich, einer der besten Rhythmusgitarren überhaupt. Das merkt man hier auch. Es sind Wechsel drin, es sind also ganz verrückte Rhythmussachen da auch drin. Und Dan Spitz Gitarre, Leadgitarre, die muss man halt eben auch mögen. Aber das gibt dem Ganzen einen wirklich eigenen Charakter. So, jetzt haben wir auch mal darüber geredet. Die Klassiker-Sachen, das wird natürlich ein Mischmasch werden. Ich werde das jetzt nicht trennen und ihr merkt es ja, auf Work of Sirens gibt es diese Trennung nicht. Das ist Metal, das ist Hardrock, das ist dies und das ist das. Hier werden wir die gute Musik, die wirklich gute Musik besprechen. Heute ist es eben Anthrax gewesen. Ich werde natürlich auch schauen, auf meinem YouTube-Kanal hatte ich die ganze Zeit eben heute vor 40 Jahren gemacht. Und das will ich schon wieder aufnehmen und wieder beibehalten. Wir haben jetzt 1982 vor uns. Da gab es ein paar sehr interessante Veröffentlichungen. Und da möchte ich aber gleichzeitig auch heute vor 50 Jahren machen. Das wäre dann 1972 gewesen. Auch ein paar sehr interessante Veröffentlichungen, weil ihr ja wisst, und ich habe das ja auch oft genug gesagt, ich bin ja auch ein Kind der 70er. Und in den 70ern wurden ja viele, viele Meilensteine herausgegeben. Und so wird sich das immer wieder durchmischen. Und wenn ich dann heute vor, also so eine Zeitreise mache, so eine Zeitkapsel, ich werde es auch nicht mehr heute vor 40 Jahren nennen, aus diesen Gründen wahrscheinlich eher Zeitkapsel, die Rubrik Zeitkapsel und die beinhaltet eben heute vor 40 Jahren oder heute vor 50 Jahren, sodass ich langsam hier am Anfang für jede Rubrik, die ich plane, erstmal einen Eintrag habe. Wir hatten jetzt die vergessenen Perlen und jetzt sind wir bei den Klassikern. Da weiß ich noch nicht, ob ich sie einfach nur Klassiker nenne, seht ihr ja dann. Und dann kommen langsam nach und nach noch die anderen Rubriken. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen als Keep on Rockin'.